Moin, herzlich willkommen, neue Folge Fra Calcio. Heute mit mir Christoph Kröger und heute präsentiert von unserem Partner Adidas. Vielen Dank an Adidas, dass sie uns auf sämtlichen Kanälen während dieser Europameisterschaft unterstützen, so auch hier bei YouTube. Und Stichwort Adidas, ich habe gerade eben erst gemerkt, als ich nochmal in die Folge von letzter Woche geschaut habe, dass Nico einfach genau das gleiche Outfit anhatte wie ich heute. Naja, ich möchte an dieser Stelle aber klarstellen, dass wir uns nicht T-Shirts und Trikots und so weiter teilen. Wir haben beide unser eigenes Retro-Argentinien-Trikot, aber es ist halt auch ein ziemlich gutes Trikot. Deswegen haben wir uns das beide geholt. Aber ja, hätte ich das gewusst, hätte ich mir vielleicht ein anderes Adidas-Trikot angezogen an dieser Stelle. Und zweite Sache vorab, es könnte hier eine Folge werden wie die Folge von Breaking Bad, die legendäre, wo es einzig und allein um eine Fliege geht. Denn hier im Raum befindet sich eine sogenannte Stubenfliege und die hat mich schon das ein oder andere Mal genervt. Vielleicht ja auch während der nächsten 30 bis 40 Minuten. Während ich eure Fragen beantworte, die ihr auf dem YouTube-Community-Tab gestellt habt oder wenn ihr uns supportet, auch auf unserem für Supporter-exklusiven Discord-Channel. Viele Fragen gab es zu einem potenziellen zukünftigen Bayern-Transfer, einem sehr wahrscheinlichen wohlgemerkt, zum Beispiel bei YouTube von _Alessio_20, gute Krögi. Michael Ulis gilt bereits als sicherer Neuzugang der Bayern. Neben Ito ist das der einzige Transfer bisher. Auffällig dabei, es wurden zwei Spieler verpflichtet, über die es so gut wie keine Gerüchte gab, bis zur Einigung. Wie kann es sein, dass interessante Spieler, mit denen Bayern Gespräche führt, überall in den Medien vorkommen und bei den beiden überhaupt nicht? Grüße aus Wehende, glaube ich, dass es so ausgesprochen wird. Es gab, wie gesagt, viele Fragen und unterschiedliche Angles, die da genommen wurden und ich will vor allem über Michael Ulis mit euch sprechen. Aber wir können ja erstmal die Frage beantworten, bevor wir dann zu Michael Ulis als Spieler kommen. Ich finde nicht, dass das jetzt gerade bei Ulis Top Secret war. Also gefühlt gab es schon vor einigen Wochen die Meldungen oder die Gerüchte, sagen wir mal, dass Michael Ulis bei den Bayern auf dem Radar ist. Fun Fact, er war 2021 schon mal relativ konkret auf dem Radar. Zumindest wurde da spekuliert, da hat er noch bei Reading gespielt und da war es so, dass die Bayern wohl ein Team von vielen waren, die an ihm zumindest ein bisschen interessiert gewesen sein sollen. Wie auch immer, auf jeden Fall, vor ein paar Wochen kam das schon mal so ein bisschen auf. Also ich habe nochmal geschaut, Fabrizio Romano hat zumindest vor einigen Tagen jetzt schon geschrieben, dass die Bayern konkret Gespräche suchen mit Ulis und seinem Team. Und vielleicht stimmt das, was du sagst, also dass nicht ganz so viel darüber diskutiert wurde. Ich könnte mir vorstellen, dass es daran liegt, dass bei den Bayern in der jüngeren Vergangenheit einfach alles nach außen getragen wurde, was da intern besprochen wurde und dass man da jetzt besonders viel Wert drauf legt, dass es nicht so passiert, dass man einfach darauf achtet, dass nicht mehr so viel ans Licht kommt. Vielleicht hat man da das ein oder andere Leck in dem Unternehmen gefunden und gefixt, wer weiß. Ja, ist nur eine Spekulation meinerseits. Und ich glaube eben auch, was ein ganz wichtiger Faktor hierbei ist, dass jetzt Spieler geholt werden, von denen vielleicht vor Monaten noch nicht die Rede war oder dass das jetzt vielleicht auch ganz schnell geht, dass man halt erst vor kurzem einen neuen Cheftrainer installiert hat und jetzt vielleicht andere Spieler auch konkreter werden, über die man vielleicht vorher noch nicht so konkret nachgedacht hat. Ja, weil neuer Trainer, andere Spielweise, andere Spieler, die er gerne hätte. Das wird wahrscheinlich auch irgendwo eine Rolle spielen. Aber dann, wie gesagt, es gab noch einige Fragen zu Ulis ganz konkret, zum Beispiel die von RVB_Drolf. Moin Christoph, Michael Ulis wechselt laut aktuellen Medienberichten zum FC Bayern zur kommenden Saison. Wie schätzt du seine Qualitäten ein? Welche Fähigkeiten hat er, die anderen Flügelspielern im Kader des FC Bayern fehlen? Liebe Grüße aus dem Landkreis mit der größten Brauereidichte der Welt. Grüße dahin. Also, Michael Ulis ist ein unfassbar geiler Spieler in meinen Augen. Ich freue mich sehr, den in der Bundesliga zu sehen. Ich hatte nicht damit gerechnet. Ich habe ihn jetzt in der Premier League verfolgt. Und ehrlicherweise habe ich lange nicht mehr einen Spieler so sehr gefeiert wie Ulis. Also wirklich, ist schon länger her. Weil er ist in meinen Augen der für mich persönlich perfekte moderne Flügelspieler. Flügelstürmer. Weil die schon länger Calcio Berlin verfolgen, mich verfolgen, wissen, ich bin kein großer Fan von diesen Dribbling-Merchants, diesen Flügelspielern, die ständig das 1 gegen 1 suchen, die dribbeln nur des Dribbelns wegen und dann ganz oft sich festlaufen oder Momente verpassen. Einfach ja nicht diese Zielstrebigkeit mitbringen. Und das war zum Beispiel auch immer ein Problem für mich bei einem Kingsley Coman. Ja, ich weiß, der war wichtig für die Bayern, der hat auch in wichtigen Spielen dann Tore gemacht und so. Ich bin aber immer mit ihm nicht ganz warm geworden, weil er für mich halt sinnbildlich für diese Art Flügelspieler steht, die ich nicht ganz so gerne mag. Ich mag eher die besseren Komplettpakete und ich finde, Ulis ist genau so eins. Er ist ein für einen Flügelspieler großer Spieler mit 1,84, mit einer sehr guten Physis. Einer, der gegen den Ball, glaube ich, mehr machen kann als viele andere Flügelspieler, die halt auch meistens schmaler sind, die meistens kleiner sind. Er hat trotzdem einen super starken Antritt, generell eine sehr, sehr gute Athletik. Und das ist auch einer, der gerne das 1 gegen 1 sucht, aber halt zielstrebig dabei ist. Ich würde sagen, ein zielstrebiger Dribbler, der mit wenigen Kontakten versucht, am Gegenspieler vorbeizukommen, was ich viel lieber mag. Eher so ein Tempo-Dribbler, der mit Tempo auf einen Gegenspieler zuläuft. Ich finde so ein bisschen Rafael Leao-Vibes, wenn man so will. Ich habe mir jetzt auch aus den letzten Premier League-Spielen noch mal einiges angeschaut von ihm. Und das ist wirklich einen unglaublich guten ersten Ballkontakt, einen unglaublich guten First Touch. Generell Ballkontrolle, Ballgefühl auch. Dazu eine gute Übersicht oder abschlussstark ist er auch. Hat 10 Tore gemacht. Davor die Saison war er gerade als Vorbereiter sehr, sehr stark. Also das zeigt ja, dass er sowohl eben die Mitspieler finden kann, als auch selber zum Abschluss kommt. Und wie gesagt, abschlussstark mit beiden Füßen, gerade mit links. Und vor allem ist er einer, der gerne mit der Innenseite abschließt und versucht sehr platziert einfach abzuschließen. Nicht draufbolzt. Was ich aber auffallend finde, ist, dass er dadurch, dass er oder obwohl er die Innenseite häufig verwendet, dass er trotzdem sehr viel Druck auf seinen Schuss kriegen kann. Ich weiß nicht mehr, gegen wen es war in einem der letzten Spiele, könnte gegen Manchester United gewesen sein, wo er von rechts nach innen zieht und dann schlänzt er ihn häufig ins lange Eck, das war, was man von vielen inversen Flügelspielern kennt, die nach innen ziehen. Aber was er da gemacht hat, ist halt mit sehr viel Kraft ins kurze Eck abziehen. Und trotzdem super platziert. Der kann wirklich auf unterschiedlichste Art und Weisen Tore erzielen, aufgrund seiner Größe, auch mal per Kopf. Ist jetzt kein Kopfballungeheuer oder sowas, aber trotzdem auch da stark. Es gibt trotzdem noch ein paar Sachen, wo ich skeptisch bin. Also vor allem die Umstellung, die er vollziehen muss. Weil er kommt von Crystal Palace und geht jetzt zu einem natürlich ganz anderen Team. Also du gehst zu einem Team, zu einem Ballbesitzteam, zu einem Team, was eigentlich in jedem Spiel die komplette Saison über der Favorit ist. Ulis zum Beispiel hat bei Crystal Palace logischerweise sehr, sehr wenig Zweikämpfe im Angriffsdrittel geführt, weil Crystal Palace natürlich auch nicht so eine Mannschaft war, die vorne intensiv draufgegangen ist. Crystal Palace hatte 42% Ballbesitz und war Platz 4 in Gegenpressing-Intensität, Platz 14, Entschuldigung, Platz 4 wäre eher Bayern ähnlich gewesen. Platz 14 in Gegenpressing-Intensität, Platz 15 in Passes per Defensive Action, also wie früh, wie aggressiv stören sie den Gegner im Spielaufbau. Und das ist natürlich was ganz anderes beim FC Bayern München, gerade unter Kompanie. Da wird er sich umstellen müssen. Und ich finde, er ist schon am besten, wenn er ein bisschen Platz bekommt. Ja, den wird er natürlich auch beim FC Bayern bekommen, aber ich finde es schon auffällig, dass er gerade so in Umschaltsituationen sehr, sehr stark aussieht, wo er wirklich auch den Ball treiben kann, in diese Tempo-Dribblings gehen kann. Weiß ich nicht, wie viele er davon dann bei den Bayern haben wird, wo halt viele Gegner sich hinten reinstellen. Und er legt sich häufig den Ball zu weit vor. Also das ist mir jetzt auch nochmal aufgefallen, als ich mir genauer angeschaut habe. Ja, also wie gesagt, er will halt den Ball treiben, er will mit Tempo nach vorne kommen und legt sich da dann hin und wieder mal den Ball etwas weit vor. Arbeitet mit wenigen Ballkontakten, nicht so Musiala-like, wirklich gefühlt 20 Ballkontakte pro Sekunde. Und da kommt das schon mal vor, dass er sich da den Ball zu weit vorlegt, die Ballführung generell. Und was ich mir gewünscht hätte eigentlich, wo wir gerade über Kingsley Coman gesprochen haben, was ist das größte Problem mit Kingsley Coman? Dass er viel zu oft fehlt. Ja, also es gab Phasen, wo er dann länger auch mal fit war, aber Kingsley Coman über seine komplette Karriere finde ich schon mit zu vielen Verletzungen, da hätte ich mir eher jemanden gewünscht, wo man sich da etwas sicherer sein kann. Also das Ding bei Ulis ist halt einfach, er hat diese Saison gerade mal 19 Spiele gemacht, weil er zweimal mit Oberschenkelverletzungen relativ lange ausgefallen ist. Das hat nichts zu bedeuten. Das kann nächste Saison schon ganz anders wieder aussehen. Es sah auch vorher in den vergangenen Saisons anders bei ihm aus. Trotzdem ist es etwas, wo ich ja nicht besorgt drauf schaue aus Bayern-Sicht, aber was man auf jeden Fall ja im Hinterkopf behalten sollte und beobachten sollte natürlich aus ärztlicher, aus medizinischer Perspektive. Aber wenn du dir anguckst, wie er in diesen 19 Spielen performt hat, ich habe schon gesagt, 10 Tore, dazu 6 Vorlagen. Wenn du schaust, wie er statistisch abschneidet, wenn man halt das Ganze hochrechnet. Ja, also torerzeugende Aktionen pro 90 Minuten ist er auf Platz 5 von allen Spielern in den Top 5 Ligen Europas. Tore plus Vorlagen pro 90 Minuten ist er auf Augenhöhe mit einem Erling Haaland, mit einem Cole Palmer. Und das halt in einer Mannschaft, die nicht wie Manchester City 96 Tore gemacht hat, sondern halt 57. Oder Cole Palmer, den ich gerade angesprochen habe, ich glaube, die haben 77 Tore gemacht. Crystal Palace hat 20 Tore weniger gemacht. Und er kommt halt trotzdem aber statistisch auf einen ähnlichen Durchschnittswert wie Haaland und Cole Palmer. Also eine absolute Top-Verpflichtung in meinen Augen vom FC Bayern München, ein Spiel, auf den ich mich sehr freue. Nächste Frage kommt von Nico Leim. Hey Krögi, Szenario, du stehst im deutschen EM-Kader. Ja, das ist ein mit sehr viel Fantasie muss man da an diese Frage rangehen. Mit wem aus dem aktuellen Kader würdest du am liebsten, und jetzt kommen einige Szenarien, dafür muss ich gar nicht im EM-Kader stehen, weil das kann man auch so durchspielen, aber finde ich trotzdem ganz spannend. Fußball schauen, ein Bier trinken, Musik hören, Deep Talk, feiern gehen, kochen. Grüße aus dem Schwabenland. Also, mit wem würde ich am liebsten Fußball schauen? Ich glaube tatsächlich mit Julian Nagelsmann, weil ich glaube, da erfährt man noch einige Dinge. Und so ein Trainer wie Nagelsmann schaut ein Fußballspiel anders als wir alle. Aber wenn wir jetzt nur auf den Kader schauen, wenn ich nur Spieler nehmen darf, würde ich sagen Toni Kroos. Gleiche Argumentation. Ich glaube, ein Toni Kroos sieht das Spiel ganz anders, sieht auch andere Dinge. Ich finde, das merkt man jetzt schon. Wer es gesehen hat, vielleicht bei Magenta sind wir ja mit Fabian Reese mehrfach jetzt am Start gewesen, haben mit ihm zusammen Fußball geschaut. Und ich meine, wir gucken ja schon mit einer relativ analytischen Perspektive auf das Spiel, aber halt eher so von außen. Und da kriegt man von ihm nochmal ganz spannende Blickwinkel aus Spielerperspektive. Vor allem, wenn man von aktiven Spielern spricht, die noch genau wissen, wie Vorbereitungen laufen, wie Videoanalyse heutzutage abläuft und so weiter, wie eine Vorbereitung aussieht. Da finde ich ganz spannend, was man da so für Aspekte bekommt. Und Toni Kroos natürlich so als dieser Mittelfelddirigent hat da, glaube ich, noch mal ganz andere Blickwinkel und ganz andere Facetten, die er teilen könnte. Und generell auch ein sympathischer Dude. Also mit dem hält man es, glaube ich, gut ein Fußballspiel lang aus. Ein Bier trinken, ja, also mit einem unterhaltsamen Typen, mit jemandem, dem man einfach eine gute Zeit haben kann, gerade wenn vielleicht ein bisschen Bier fließt. Da würde ich mal sagen, Niklas Füllkrug. Ja, schön den Krug füllen, auf jeden Fall. Den Bierkrug füllen mit Niklas Füllkrug. Ich glaube, das könnte ein richtig lustiger Abend sein mit dem Typen. Musik hören. Boah, ich weiß nicht, wer welchen Musikgeschmack hat in der Nationalmannschaft. Also mit Manuel Neuer schon mal nicht, da wissen wir, dass der Musikgeschmack fragwürdig ist. Dann gibt es bestimmt so ein paar Schlager. Also Thomas Müller hört doch bestimmt aus meiner Perspektive furchtbare Musik, könnte ich mir gut vorstellen. Ich habe irgendwann mal gelesen, wer war denn das? Irgendjemand feiert pur. War das auch Toni Kroos? Oh, das würde mich enttäuschen. Ja gut, Geschmäcker sind unterschiedlich, ne? Ich glaube, dass ich mit zum Beispiel Jamal Musiala könnte ich mir vorstellen, dass da viel Deutschrap oder Hip-Hop generell gehört wird. Ich glaube, ich nehme Jamal Musiala. Keine Ahnung, was der Mann hört, aber mit dem würde ich gerne mal Musik hören. Deep Talk halten oder Deep Talk haben. Zum Beispiel, das steht noch in Klammern, über mentale Gesundheit. Also generell einfach über deepere Themen, über tiefergründige Themen. Ich glaube, ich habe hier einen relativ einen überraschenden Pick, aber ich würde mich für Dennis Undorf entscheiden, weil alles, was ich bisher von Dennis Undorf ja, gesehen habe, kennengelernt habe, also ich habe ihn einmal kurz persönlich kennengelernt, aber nicht genug, um mir da jetzt ein Urteil drüber zu bilden, aber was ich so gehört habe, was ich auch gelesen habe, ist, dass er ein sehr intelligenter Typ ist, das zum einen, aber auch ein sehr reflektierter Mensch ist, der sich über viele Dinge, glaube ich, Gedanken macht. Und ich glaube, man kann mit dem sehr gut über viele auch ernstere Themen sprechen. Feiern gehen. Boah, ich bin schon lange nicht mehr feiern gegangen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich weiß auch nicht, wer da so das Partybiest ist. Aber Antonio Rüdiger, safe. Antonio Rüdiger, ich glaube, das bringt mehrere Vorteile. Ich glaube, zum einen, der Typ kann gut feiern. Zum anderen, obwohl, es könnte natürlich auch mit dem einfach Stress entstehen. Ich hätte nämlich jetzt gesagt, falls irgendwie Stress entsteht, ist der auf jeden Fall einer, der dazwischen gehen kann. aber ich glaube, mit dem kann man ganz gut Spaß haben. Ich glaube, der ist da immer emotional bei der Sache. Und kochen? Bestimmt kann irgendwer von den Jungs gut kochen. Ich würde aber sagen, einer, der etwas wie kochend dann auch noch unterhaltsam macht oder wo es einfach dann noch unterhaltsam ist, wenn man zusammen kocht. Deswegen, irgendwo muss Thomas Müller hier drin vorkommen. Thomas Müller. Kommen wir zu einer Frage von Discord, genauer gesagt von Devlin KTM. Gude, auf Twitter liest man ja oft, dass die EM proper Football zurückbringt. Also mehr Weitschusstore, klassische Neuner und weniger Taktikverbissenheit à la Guardiola. Hast du dieselbe Beobachtung gemacht oder ist das mehr ein Twitter-Meme? Falls ja, könnte die EM eine Verschiebung der Fußballmeter sein oder nur ein kurzer Trend? Viele Grüße aus Oberfranken. Also grundsätzlich glaube ich, es ist super schwierig, in solchen Aspekten Vereinsfußball und Länderspiele zu vergleichen. Weil Nationaltrainer haben einfach nicht die Möglichkeiten, die Vereinstrainer haben, die sie haben, weil sie einfach tagtäglich mit einer Mannschaft zusammenarbeiten und dass da viel mehr einstudiert werden kann, dass Automatismen trainiert werden können, taktische Details. Das ist alles nicht möglich, wenn du eine Mannschaft irgendwie gefühlt viermal im Jahr siehst und dann zwei Wochen vor einem Turnier und dann während des Turniers. Ich glaube, das ist die richtige Beobachtung, die da gemacht wird. Es gibt mehr Weitschusstore, klassische Neuner spielen eine große Rolle und vielleicht sieht es auch alles ein bisschen taktisch freier aus als der Vereinsfußball. Aber ich glaube, die Schlussfolgerung ist falsch. Ich glaube, ich würde zustimmen bei den Weitschusstoren, dass da eine Verschiebung der Meter stattfinden kann, weil es gibt weniger Weitschusstore in der Vergangenheit oder in den letzten Jahren, weil ja Analytics einfach ein großes Thema bei den Vereinen geworden sind und man da gesehen hat, okay, es bringt uns nicht so viel, wenn wir ständig aus der Distanz abschließen. Die Chance, dadurch Erfolg zu haben, ist relativ gering. Lass uns eher versuchen, in diese wertvollen Abschlusspositionen zu kommen, wo ein Torerfolg wahrscheinlicher ist. Weil bei Weitschüssen verlieren wir halt häufig den Ball und das bringt uns letztendlich weniger. So, aber ich glaube schon, dass man sich halt da immer mehr drauf anpassen wird aus defensiver Perspektive und dass es irgendwann, es ist ja immer irgendwie ein Kreislauf, dass man irgendwann wieder dahin zurückkommt und da kann die EM ein Katalysator für sein, dass Mannschaften wieder mehr versuchen, aus der Distanz drauf zu ziehen oder drauf zu halten. Aber auch hier, finde ich, ist halt das Thema taktische Abstimmung beispielsweise, Absprachen, Automatismen, ein ganz wichtiges Thema, weil ich finde schon, bei der EM sieht man, dass viele dieser Weitschusstore überhaupt fallen konnten, weil in der Defensive Unklarheit darüber herrscht, wer schiebt jetzt raus, zum Beispiel aus der Viererkette? Wer schiebt raus aus der Kette, um diesen freien Spieler mit dem Ball am Fuß zu stören, um ihn zu attackieren? Die haben viel, viel Platz und viel, viel Zeit am Ball bekommen. Das habe ich im Vereinsfußball, kommt das halt einfach nicht so häufig vor, weil da diese Dinge ganz klar geregelt sind. Und ich glaube, das ist der Grund dahinter, ist einfach, dass du halt nicht so viel Zeit mit der Mannschaft verbringen kannst, um diese Details zu trainieren. Und beim Thema klassische Neuner und taktischer Verbissenheit, da kann ich eigentlich, also wie gesagt, das ist die richtige Beobachtung, aber ich glaube nicht, dass das jetzt irgendein neuer Trend ist oder so, weil ich glaube, dass der Trend der falschen Neun im Umkehrschluss schon lange vorbei ist. Schon wirklich lange vorbei ist. Also ich meine, gerade in Guardiola, den du ja auch hier angesprochen hast, der hat sich einen Erling Haaland geholt, einen klassischen Neuner, hat mit dem zweimal die Premier League und dann auch noch einmal die Champions League gewonnen. Es gibt viele Trainer, die mit einer klassischen Neun arbeiten, die trotzdem taktisch verbissen sind, wenn man so will. Und was war das dritte Thema? Generell die taktische Verbissenheit. Ich weiß, was man damit meint, aber ich halte das für großen Quatsch, weil ich glaube, damit ist gemeint, Positional Play und Guardiola und so weiter, das ist alles sehr starr und sehr vorgegeben. Aber es gibt ja genug Beispiele, wie es auch anders funktionieren kann. Carlo Ancelotti gewinnt gefühlt jedes zweite Jahr die Champions League und der steht ja schon eher dafür, den Spielern mehr Freiheiten zu geben, nicht wirklich, also Positional Play und Relationism, wem die zwei Begriffe nicht sagen, habe ich hier nochmal ein Video verlinkt über Fernando Diniz. Das sind halt diese zwei Extreme. Entweder man gibt halt ganz klar Position voll und wo muss sich ein Spieler aufhalten und wie viele Spieler in welcher Höhe und in welchem Bereich. Oder man lässt den Spielern ein paar mehr Freiheiten. Aber auch das ist ja eine taktische Philosophie. Und auch hier wird sehr viel taktisch vorgegeben. Das wirkt dann nicht immer so. Und klar wirkt es auch im Länderspiel oder bei Länderspielen, bei Nationalmannschaften eher freier, aber das liegt, glaube ich, eher, also es gibt zwei unterschiedliche Gründe, warum das so wirkt. Wie gesagt, bei der Nationalmannschaft eher, weil die Trainer nicht so viel Zeit haben, diese ganzen Automatismen einzustudieren. Und auf der anderen Seite im Vereinsfußball eben bei den Trainern, die halt eher darauf setzen, auf diese individuellen Entscheidungen zu setzen und nicht so viel vorzugeben. Und die Meta aktuell im Fußball ist halt schon dieses ballbesitzorientierte, zentrumsfokussierte Kurzpassspiel. Stichwort Leverkusen, Stuttgart, Girona, Bologna. Ich nenne jetzt vor allem die Mannschaften, die dieses Jahr überraschend weit oben gelandet sind, eben mit dieser Art und Weise Fußball zu spielen. Und dieses, ja, wir stellen mal einen klassischen Neuner vorne rein und sagen unserer Mannschaft geht's raus, spielt's Fußball und zur Not zieht er aus der Distanz ab. Ich glaube, das ist schon eher Wunschdenken, dass das dann im Vereinsfußball auch wieder so sein wird. Grundsätzlich ist das ist einfach so nicht mehr. Kein Trainer auf Top-Level gibt der Mannschaft quasi wenig taktisch an die Hand. Der eine mehr, der andere weniger. Aber dieses, lass die Jungs mal spielen, ja, vielleicht bei Nationalmannschaften. Und bei solchen Turnieren vor allem kommt es eher auch vor allem auf so Soft-Faktoren an. Moral, Leidenschaft, Stimmung im Team und so weiter. Aber trotzdem, ich glaube, die Beobachtung ist vollkommen richtig. Das stimmt alles, was da gesagt wird. Aber ich glaube, die Schlussfolgerung, das jetzt auf Vereinsebene zu übersetzen, macht nicht so viel Sinn in meinen Augen. Nächste Frage. Kommt von Böndal. Boendal 007, moin Krügi, würdest du jetzt, nachdem die Vorrunde fast vorbei ist, irgendwas an deiner Prediction ändern wollen oder bist du mit deinen Tipps noch zufrieden? Viele Grüße aus der Orgelstadt. Weiß ich auch nicht, wo das ist. Weiß ich alles nicht. Ist mir aber auch egal. Man muss dazu sagen, ich nehme am Dienstag auf, vor den Spielen am Dienstag, sprich, ich weiß nicht, was Dienstagabend passiert ist und die Vorrunde ist noch nicht ganz vorbei. Aber ja, ich würde schon meine Prediction gerne ändern wollen. Ich hätte die auch schon nach dem ersten Spieltag gerne ändern wollen. Und zwar hätte ich gerne Spanien Spanien als Sieger zu nennen. Weil ich kurz nach unserer Prediction-Folge oder nach unserer Prognose, die wir gemacht haben, haben wir einen Live-Auftritt gehabt hier in Berlin. Den habt ihr bei Twitch live verfolgen können. Und da haben wir einen Live-Wahlkampf gemacht, welcher, abgesehen von den absoluten Top-Favoriten, könnte Europameister werden. Und da habe ich einen Case für Spanien gemacht. Und da habe ich mich sehr intensiv mit Spanien beschäftigt, davor. Leider nicht vor der Prognose. Und da habe ich schon gedacht, fuck, ich glaube, die könnten wirklich dieses Jahr, weil das ist ein neues Spanien. Das ist nicht mehr dieses, wir haben 200% Ballbesitz und machen aber weniger Tore als der Gegner. Das ist ein zielstrebigeres, das ist ein schnelleres, direkteres Spanien und trotzdem haben sie eben die technischen Fähigkeiten und diesen Ballbesitzfokus. Das ist eine super spielende Mannschaft und das waren sie schon vor dem Turnier und nach dem ersten Spieltag, wo ich gegen Kroatien im Stadion war und ich der Meinung bin, dass nachdem die 3-0 geführt haben, hätten die jeden Moment nochmal einen Gang wieder höher schalten können. Das war mein Eindruck im Stadion. Da kam Kroatien besser in die Partie. Kroatien hatte, glaube ich, sogar mehr Ballbesitz das gesamte Spiel über, was aber auch nur für dieses neue Spanien spricht. Ich hatte das Gefühl, dass die dann einfach ein bisschen einen Gang zurückgeschaltet haben. Und dass die jederzeit hätten sagen können, okay, wenn die Kroaten jetzt nochmal einen Anschlusstreffer machen, dann machen wir wieder ernst. Und ich finde, das Spiel gegen Italien war brutal stark. Und dann haben sie einfach mit der zweiten Mannschaft am dritten Spieltag auch noch gewonnen. Auch noch zu null. Ja, ärgere ich mich ein bisschen drüber, vor allem, weil England nicht nur das macht, was sie eh schon die letzten Turniere gemacht haben, trotz ihrer individuellen Qualität, was eine Frechheit ist, absolute Frechheit, sondern sie spielen wirklich dazu auch noch schlecht. Also ich habe überhaupt kein, doch, ich habe ein Problem damit, aber ich finde, man kann es nicht kritisieren, wenn ein Trainer trotz dieser krassen individuellen Qualität sagt, nee, wir waren bislang erfolgreich, indem wir passiven Fußball gespielt haben, auf eine sichere Verteidigung gesetzt haben, tief gut standen und dann einfach vorne mit unserer Qualität die Tore gemacht haben. Das ist ja, da kann man ja eigentlich nichts gegen einwenden. Aber die spielen halt einfach nicht gut. Also die spielen halt wirklich auch strukturell nicht gut. Da sind viel zu große Abstände gegen den Ball zwischen den Ketten, horizontal wie vertikal. Der Spielaufbau ist Chaos. Ich weiß überhaupt nicht, was die machen wollen. Aber wir wollen hier nicht über England sprechen, wir wollen hier über meine Prediction sprechen. Gut, ich hatte England eben als Europameister getippt, das würde ich gern. Ich würde es ja noch nicht mal ausschließen, das ist ja die Ironie an der Sache. Ich sage, die spielen scheiße und ich würde trotzdem nicht ausschließen, dass die am Ende das Ding gewinnen. Und Spanien, die spielen vielleicht jetzt eine überragende Gruppenphase. Ja, dann lass die mal im Viertelfinale ausscheiden. Ja, trotzdem würde ich jetzt Spanien nennen, weil ich finde, sie sind mit Abstand die beste Mannschaft in diesem Turnier. Und ich fand es schon fast ein bisschen lustig, wo man nach zwei Spieltagen gesagt hat, ja, Deutschland wird jetzt hier Europameister. Guck mal hier, wie gut die gespielt haben. Und, 5-1 gegen Schottland. Ja, die haben gegen Schottland und Ungarn sehr überzeugend gespielt. Gleichzeitig hat Spanien 0 gegen Kroatien und Italien gewonnen. Schon ein kleiner Unterschied, oder nicht? Ansonsten, es gibt noch einige Sachen, wo ich sage, die würde ich jetzt noch nicht kippen wollen. Mbappé als Torschützenkönig wird natürlich schwierig. Hätte man mir gesagt, dass er sich im ersten Spiel die Nase bricht. Aber ich meine, ich glaube, der Top-Torschütze hat 2 Tore, oder? Also Stand jetzt. Deswegen, ja, dann machen wir einen Doppelpack im Achtelfinale und dann ist er schon wieder auf Augenhöhe. Österreich im Halbfinale als Hot Take. Wird schwer, wird hart, aber ich stehe dazu. Ich finde, es kann immer noch passieren. Ich hätte mich gerne getraut, irgendwas mit Slowenien zu machen, weil da hatte ich ein gutes Gefühl. Auch das habe ich erst in der Live-Show gesagt. Ich hatte da, glaube ich, ein ganz gutes Bauchgefühl. Ich meine, kann auch sein, dass ihr das schaut und Slowenien ist. Können sie noch rausfliegen? Ja, ne? Dementsprechend will ich nicht zu viel sagen, aber Slowenien so als Überraschungsmannschaft hätte ich, glaube ich, auch kurz nach der Aufnahme gerne geändert. Bully to go, ich sehe jetzt erst, wer die Frage gestellt hat. Freund des Hauses, um genauer zu sein, einer unserer Cutter. Bully to go hat eine Frage gestellt bei Discord. Gute, Stichwort Calafiori. Was sind deine bisherigen Breakout-Stars der EM? Bastle uns doch gerne mal eine Elf zusammen. Auch hier der Hinweis, viele von den Spielern haben erst 2 Spiele gemacht, Stand der Aufnahme. Das ist jetzt nicht viel Sample-Size, aber ich habe es trotzdem mal versucht. Im Tor haben wir Mamardashvili. Ich weiß nicht, ob man einen der wertvollsten Torhüter der Welt als Breakout-Spieler nennen kann, aber ich finde, ich meine, der Typ spielt bei Valencia. Und ja, jedem intensiveren Fußballfan ist er natürlich schon vor dem Turnier im Begriff gewesen. Aber jetzt stellt er sich auf der ganz großen Bühne vor. Und ich glaube, Valencia hat sehr, sehr viel Geld in diesen 2 Spielen bereits verdient. Weil Mamardashvili ist in meinen Augen der beste Torhüter bislang in diesem Turnier. Der hat im Turnier schon über 3 erwartbare Tore verhindert. Verbruggen hätte man hier noch nennen können. Ist auch noch mal ein bisschen jünger. Noch mehr Shootings da, ja. Aber ich habe mich für Mamardashvili entschieden. Ich muss mir selber hier mal meine Elf aufrufen, damit ich euch keinen Quatsch erzähle. Wir spielen im 4-2-3-1. Wir stellen links den genannten Calafiori hin. Ja, Calafiori, 2 schon sehr gute Spiele gemacht. Laut Christoph Kramer ja der beste Spieler des Turniers, schon vor dem 3. Spiel gewesen. Weiß nicht, ob ich da mitgehen würde, aber er hat sehr, sehr gut gespielt. War vor dem 3. Spiel schon auffällig und dann hat er auch noch in meinen Augen hat er Italien gerettet. Als Vorlagengeber. Weil, ich kann es euch hier gerne nochmal zeigen. Den Lauf aus der Verteidigung. Spielt den Ball, läuft durch. Unwiderstehlicher Antritt. Lässt alle Kroaten hinter sich und spielt den Ball dann rüber. Mit einer super Übersicht auf den Mitspieler, der völlig frei ist. Und der macht dann das ganz, ganz wichtige 1-1. Und Calafiori, früher Linksverteidiger gewesen, deswegen jetzt keine mega ungewohnte Rolle. In der Innenverteidigung, Jaka Biol. Wer die Magenta TV-Streams alle geschaut hat, die Übertragungen, die Reaction-Show, wir haben mal intensiver, also vor allem Niklas hat intensiver über Biol gesprochen. Der spielt ein richtig starkes Turnier. Ja, der ist schon 25, aber gerade was Breakout-Spieler angeht, bin ich nicht der Meinung, dass die jung sein müssen. Weil du kannst dein Breakout ja auch noch mit Mitte 20 haben. Und das ist jetzt keiner, den man vorher unbedingt auf dem Schirm hatte. Der spielt ein sehr, sehr starkes Turnier. Zweitmeiste gewonnene Defensivduelle prozentual. Richtig starke Performances bisher. Der andere ist Rajinja Pavlovic. ist einer der besten Zweikämpfer im Turnier, 23 Jahre alt von RB Salzburg. Gilt schon lange als großes Talent, spielt aber bislang auch eine gute EM. Dann die Doppel-6, zum einen Schabarenko aus der Ukraine, auch schon 25, spielt bei Dynamo Kiew. Könnte aber sein, der dadurch wirklich diesen Breakout hat und dann vielleicht nach dem Turnier noch irgendwo anders hinwechselt, ist derjenige, der eigentlich das Spiel für die Ukraine gedreht hat, das zweite Gruppenspiel, und sie somit gerettet hat mit einer Vorlage und einem Tor. Dann habe ich Morten Human noch auf der 6. Klar, wer schon länger unseren Kanal verfolgt, für den ist Human alles andere als ein Unbekannter. Wurde hier schon öfter mal thematisiert. Super Tor gegen England, aber auch ansonsten eine sehr gute Performance bislang. Arda Güler auf der 10. Ja, natürlich sämtlichen oder vielen Fußballfans war der schon vor dem Turnier ein Begriff. Ja, wusste jeder, das ist ein großes Talent. Aber ich sag mal so, ich glaube nicht, dass Casual-Fußballfans den so auf dem Schirm hatten von so ein paar Einsätzen bei Real Madrid. Deswegen für mich auch hier nochmal ein Breakout, weil auch hier, ja, war schon bekannt vorher, auch als großes Talent, aber jetzt sagt er so der ganzen Welt, hallo, hier bin ich. Ich bin's der Arda Güler und so spiele ich Fußball. Ja, schönstes Turniertor erzielt bislang. Und ey, ganz ehrlich, wie die türkischen Fans ihn gefordert haben im zweiten Spiel und wie er gefeiert wurde, schon fast Messias-artig. Also, das ist nochmal ein Breakout für Arda Güler gewesen. Nico Williams, jetzt bislang nicht so auf dem Statsheet, also glaube ich, noch kein Tor und keine Vorlage gemacht, aber er ist einer der besten Spieler bei Spanien bislang in den zwei Spielen gewesen, wo sie mit der besten Elf aufgelaufen sind. Immer gefährlich, also gefühlt jedes Mal, wenn er an Ball kommt, wird's gefährlich. Und er steht, finde ich, sinnbildlich für dieses neue Spanien, was Sie eben angesprochen haben. Dieses direktere, schnellere Spanien. Dieses Spanien, was auch mal ein 1-gegen-1-Duell sucht. Oder viele 1-gegen-1-Duelle. Man hätte auch Lamine Yamal nehmen können, aber ich finde, der hatte schon in der Saison seinen absoluten Breakout. Dann nehme ich auf der anderen Seite, der zwar für die Schweiz auf der linken Seite vor allem gespielt hat, aber Den Doye, 23, von Bologna. Nächster Bologna-Spieler. Hat drei gute Spiele gemacht, das 1-0 gegen Deutschland, sehr, sehr wichtig gewesen, ist mit 8 Torschüssen auf Platz 2 mit ein paar anderen Spielern noch zusammen. Übrigens, der Mann mit den meisten Abschlüssen ist Kai Havertz, wohlgemerkt. Und er hat die 5 meisten Dribblings, also ein sehr auffälliger Spieler, ein Impact-Spieler für die Schweiz, den man vorher auch jetzt nicht unbedingt auf dem Schirm hatte. Und vorne drin jemand, der wirklich so ein bisschen aus dem Nichts kam, Georgis Mikautadze. Georgien als gesamte Mannschaft macht sehr viel Spaß. Georgien hat bislang 2 Tore in diesem Turnier gemacht und beide kommen von Mikautadze. Deswegen einfache Wahl hier in der Sturmspitze. Aber gerne in die Kommentare schreiben, wen ich vergessen habe. Wahrscheinlich habe ich nicht vergessen, sondern mich gegen Spieler XY entschieden. Aber schreibt es trotzdem gerne mal rein. Kommen wir zur vorletzten Frage. Das sind zwei eher, ja, off-topic sind sie nicht, aber eher unterhaltsame Fragen, würde ich sagen. Von Dolphin Enjoyer. Dolphin Enjoyer hat keine Frage gestellt, sehe ich gerade, sondern in Caps, mit Caps Lock, einfach nur geschrieben, Copa America Trikot Ranking. Schrei mich nicht an, Bruder, schrei mich nicht an, aber ich mache eins. Und zwar mache ich eine Top 5 und eine Flop 3. Top 5, Argentinien auswärts. Es ist auch dieses Jahr wieder schön. Dunkelblau, hellblau, sieht super aus. Auf Platz 4, Brasilien auswärts. Warte, ich muss mir nebenbei nochmal aufrufen, damit ich euch keinen Quatsch erzähle, wie die Dinger aussehen. Wo ist denn Brasilien hier? Da ist Brasilien. Ich finde das Muster geil. Ich mag die Farbe, ich mag das Blau. Ich mag aber auch den Kragen. Es lädt nicht. Aber ich weiß ja ungefähr, wie es aussieht. Ich mag diese Farbkombi aus dem Türkis und dem Blau und dann noch mit dem gelben Swoosh hier. Das sieht einfach gut aus, wie ich finde. Auf Platz 3, ein wilderes Trikot. Sie sind bekannt dafür, ein bisschen wildere Trikots zu machen. Aber auch dieses finde ich wieder sehr gelungen. Mexiko heim. Sieht vielleicht so auf diesen Shop-Bildern nicht so geil aus. Aber getragen dieses Muster, dieses rot-grün-schwarze Muster, aber dann mit den weißen Applikationen, ja, mit den Adidas-Streifen, mit dem Adidas-Logo und dem Verbandslogo in weiß, brutal stark. Dann hier noch mit den tolles Trikot, würde ich sofort anziehen. Und Platz 1 und 2 ist der Trikotsatz von Jamaika. Jamaika heim auf die 2, Jamaika auswärts auf die 1. Mein Gott, haben die mal wieder geile Trikots rausgehauen. Und ich nehme die jetzt nicht hier so weit nach vorne, weil Adidas dieses Video sponsert. Ich habe es wirklich komplett unabhängig davon gemacht. Schwöre ich euch, seht ihr gleich bei den Flop-Trikots. Ich finde die wirklich, also ich würde beide sofort tragen. Ich finde die Farbkombi genial. Das Auswärts ist natürlich echt gewagt und wild. Ich glaube, gefällt nicht jedem. Aber das ist halt ein Modepiece, ne? Das ist ein Fashionpiece. Und das Heim ist auch eine geile Farbmischung. Gerade getragen sieht das Heim nochmal richtig geil aus. Aber die Flop 3, muss ich selber mal gucken, was ich da habe, weil die verdrängt man natürlich auch schnell. Ich habe Mexiko Heim ja sehr, sehr hoch. Mexiko auswärts, finde ich, ist ein Verbrechen. Mexiko auswärts ist nix. Also das Muster ist wirklich, also das sieht nicht gut aus. Ich kann es mir hier gerade nicht aufmachen und nochmal größer machen, aber das ist nix, Freunde. Ah, Werbung weg, komm. Mach zu. Jesus Maria. Also dieses Muster, dieses, was hier oben so zuläuft, das sieht so an, als hätten sie hier irgendwie so einen, keine Ahnung, so ein Lätzchen um. Ich weiß nicht, was das ist. Ich mag die Farbe nicht so gerne. Brauchen wir nicht weiter drüber sprechen. Dann haben wir Paraguay auswärts. Auch das muss ich mir selber nochmal angucken. Ja, auch das Muster. Hier auch wieder. Ich mag dieses Puma-Design nicht. Das hatten wir schon bei der EM. Dieser halbe Kragen. Und was ist das für ein Muster? Was soll das sein? Nee, also das sieht nicht gut aus. Deswegen habe ich gesagt, das hat nichts mit Adidas hier Partnerschaft zu tun. Weil auf der 1 ist, auf der Flop 1 wohlgemerkt, ist auch ein Adidas-Trikot. Und da muss ich an die Kollegen mal wirklich, also das, was habt ihr euch dabei denn gedacht? Venezuela auswärts. Das sieht irgendwo nach Retro aus, aber dieses schlechte Retro. Rot am Kragen und rote Streifen und dann aber so ein ganz sweet, das könnte halt auch so ein Windows-Bildschirmschoner von Windows 98 sein, der sich so bewegt. Ja, und dann ein Screenshot gemacht wurde und den haben sie hier drauf gedrückt in blau und gelb. Da stimmt gar nichts, wie ich finde. Da stimmt gar nichts. Aber Jamaika heim, Jamaika auswärts. Adidas, wenn ihr das hört, ich trage sie sofort. Letzte Frage. Nix da. Fragt, moin Krögi, Stichwort Calafiori. Für alle, die sich fragen, warum wird hier Calafiori so oft thematisiert? Ich habe den Post für die Fragen, da war Calafiori. Hat er eine Rolle gespielt. Wer sind für dich die schönsten Männer dieser EM? Grüße aus der Hansestadt ohne EM-Stadion. Oh, da gibt es mehrere, glaube ich. Finde ich immer lustig. Manche Männer können das ja nicht, ne? Also ich glaube, die haben eine zu sehr gebrochene Männlichkeit oder ein zu gebrochenes Verhältnis zur eigenen Männlichkeit, dass sie nicht über andere Männer sagen können, wow, das ist ein unglaublich gut aussehender Mann. Ich kann das schon. Ich finde, also die ich hier aufgeschrieben habe, das sind alles sehr, sehr hübsche Männer. Aber was heißt hübsch? Manche haben auch einfach eine gewisse Ausstrahlung, einen gewissen Flair, gewissen Vibe. Calafiori, ja, ich glaube, das ist die Gesamt-Appearance, das Gesamtauftreten mit den Haaren und so. Das sieht schon in sich ganz gut aus. Wo ich gestern, da stand er in der Startelf und stand im Spielertunnel und dann hat die Kamera ganz nah an ihn rangezoomt. Jesus Navas, was hat der Typ für Augen? Das ist wirklich ein hübscher Mann, auch das, die Gesichtsform und so weiter, die Gesichtszüge, aber diese Augen, boah, kristallblau, ein White Walker ist das. Und dann Stichwort Vibe und Aura, mit Tattoos kann man schon viel machen, finde ich. Und Scamacca, das ist einfach auch eine Erscheinung, finde ich, auf dem Feld. Jude Bellingham, ich meine, der hat gerade Werbung für Unterbuchsen gemacht, für Schlübbis. Der sieht aus wie ein Model da. War mir vorher nicht bewusst oder ist mir nicht so aufgefallen, dass das so ein gut aussehender Mann ist. Aber dann habe ich diese Werbung gesehen. Das ist ein hübscher Mann. Ein hübscher Mann, der kann es machen. Dann auch wieder jemand, der, glaube ich, so einfach über Flair kommt, über seinen Bart kommt. Die Frisur passt perfekt dazu. Olivier Giroud, sind auch oft diese etwas älteren Spieler, die dann schon so ein bisschen genau wissen, wer sie sind und eben entsprechend aussehen. Wisst ihr, was ich meine? Die einfach mit sich auch wahrscheinlich so im Reinen sind und einfach das ausstrahlen auch. Die Aura, da ist sie wieder. Und um auch einen Deutschen zu nennen, ich finde, seit Leroy Sané diese slicke Frisur hat, ja, also ganz glatt nach hinten, sein Afro ganz glatt nach hinten zum Zopf macht, dazu der Bart, den er jetzt trägt, das sieht schon sehr gut aus. Auch ein sehr gut aussehender Mann. Ihr habt bestimmt noch andere, auch damit gerne in die Kommentare. So, ich habe aber genug gelabert. Das soll es für heute gewesen sein. Muss Schluss machen. Spiele gehen auch bald los. Das war's für heute mit Frau Kaltsch. Macht's gut. Tschüss.